Bist du ein barmherziger Deutscher? Bist du ein barmherziger Christ? Bist du so von der Liebe Gottes erfüllt und ist es dir mit der Nachfolge so ernst, dass du Jesus zum Vorbild nimmst und seinen unkonventionellen und barmherzigen Umgang mit politisch, kulturell und religiös andersdenkenden Menschen nachmachst? Bist du schon so weit, das Reich Gottes deinen Mitmenschen nicht nur zu verkünden, sondern es auch zu leben? Fragst du noch, wer ist mein Nächster? Oder fragst du schon, wem kann ich zum Nächsten werden? Liebe Gemeinde, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat's in sich. Besonders in unseren Tagen, wo das Thema Nächstenliebe durch die neu aufkeimende Fremdenfeindlichkeit, so wie wir es in den Nachrichten aus dem Osten unseres Landes erfahren haben, extrem herausgefordert wird. Aber genauso wie das Wort Toleranz oft missverstanden und auch missinterpretiert wurde und wird, so ist das im Laufe der Jahre meiner Meinung nach auch mit dem Wort Nächstenliebe geschehen. Jesu Worte und Werke waren in damaliger Zeit revolutionär, eben weil er nicht mehr nur von der Liebe Gottes zu den Menschen sprach, das war auch revolutionär, sondern auch von der Liebe des Menschen zu Gott. Und diese Liebe ist, von Jesus her gesehen, und das ist ein Unterschied zu anderen Religionen, keine von der Gesellschaft losgelöste Liebe. Also es ist keine 1-zu-1-Sache zwischen mir und Gott, die keinen Einfluss auf mein Umfeld hat, sondern es ist eine Liebe, die sich erst im Umgang mit dem Mitmenschen als wahr erweist. Genau aus dem Grund empfinden totalitäre Systeme, wie zum Beispiel in China oder wie es auch in der ehemaligen DDR der Fall war, das Christentum als Bedrohung für den Staat. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die wichtigsten Gebote, die alle anderen Gebote, Gesetze zusammenfassen. Dieser Fakt geht dem Gleichnis des barmherzigen Samariters voraus. Und dann wagt es einer zu fragen, wer ist denn mein Nächster? Eigentlich sollte es eine Fangfrage sein, aber wie schön, dass Jesus sich nicht fangen ließ, sondern in seiner Weisheit und Vollmacht, wie so oft, die Abgründe des menschlichen Herzens offenbart. Vielleicht hätte sich der Gesetzeslehrer, der die Frage gestellt hat, hinterher gewünscht, diese Frage nicht gestellt zu haben, denn Jesu Antwort hat ihm, dem Gesetzeslehrer, dem Fragenden, die Verantwortung in die Hände gespielt. Und er hat ihm durch das Gleichnis die unglaubliche Nähe des Nächsten klargemacht. Dein Nächster ist nämlich nicht der, den du dir aussuchst. Es ist auch nicht der, dem du gerne helfen willst, weil du dir etwas davon versprichst. Dein Nächster ist nicht der, dem gegenüber du dich stärker und überlegener fühlst, um so auch ein bisschen Macht zu zeigen. Dein Nächster ist auch nicht der, dem es so elend geht, dass du durch deine Hilfe an ihm dein schlechtes Gewissen beruhigen kannst. Solch eine falsch interpretierte Nächstenliebe wird in der Gesellschaft und manchmal leider auch unter uns Christen praktiziert, um zu beweisen, dass man ein guter Mensch oder eben ein guter Christ ist. Und vielleicht will man sogar Gott damit beweisen, dass man ihn liebt und an ihn glaubt. Aber das Doppelgebot der Liebe zeigt, dass am Anfang die Liebe Gottes zu uns Menschen steht. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Erst wenn wir diese Liebe Gottes erkennen, glauben und annehmen können, können wir auch uns selbst lieben, können wir uns selbst annehmen. Und erst wenn diese beiden Dinge erfüllt sind, die Liebe zu Gott und die Liebe zu mir selbst, dann kann ich aus wahrem Herzen auch meinen Nächsten lieben. Und das ist eine Liebe, die keinen Profit sucht, die nicht das eigene Ansehen im Blick hat, die nicht das schlechte Gewissen beruhigt oder das eigene Selbstbewusstsein aufpäppeln will. Es ist eine Liebe, die der Dankbarkeit über die eigene Rettung und Erlösung entspringt. Es ist eine Liebe, die dann ganz von allein fließt, ohne Anstrengung. Es ist eine Liebe, die aus der eigenen Gottes- und Christusbeziehung entspringt und die im Heiligen Geist manifestiert wird. Wenn Jesus in dem Gleichnis den Samariter als den erscheinen lässt, der barmherzig an seinem Nächsten handelt, dann tut er das nicht ohne Grund. 2 Kapitel später erzählt Lukas von 10 Aussätzigen, die sich auf Jesu Geheiß dem Priester zeigen sollen und dadurch Heilung empfangen. Und von den 10 Aussätzigen, wo sicherlich einige auch Juden waren, war es allein ein Samariter, der umkehrt und Jesus dankt für die Heilwerdung. Jesus erkennt durch seinen Umgang mit den Samaritern, dass sie nicht so schlecht sind, wie sie von den Juden damals behandelt und bezeichnet wurden. In den Augen der Juden waren die Samariter Unreine bzw. Ungläubige, also Heiden. Jesus erkennt, dass die Juden und vor allem die besonders Religiösen, die Schriftgelehrten und Pharisäer es besonders darauf angelegt hatten, sich durch peinlich genaue Trennung von heilig und unheilig, gläubig und ungläubig, rein und unrein, ihre Frömmigkeit nach außen darzustellen. Was sie dabei übersehen haben, war das inwendige Reinsein, Heiligsein, Frommsein. Das haben sie nämlich nicht praktiziert. Zu dem inwendigen Reinsein und Frommsein gehört nämlich die Bereitschaft zur Buße. Da gehört eine Grundhaltung der Demut und Dankbarkeit dazu und eine Haltung der Barmherzigkeit gegenüber deinem Nächsten. Das will Jesus klarstellen mit diesem Gleichnis. Brandaktuell ist das Gleichnis deshalb, weil auch viele Deutsche, um nicht zu sagen viele Europäer, sich dieser Tage diese Frage stellen: Wer ist denn mein Nächster? Wie weit kann unsere Nächstenliebe gehen? Können wir wirklich alle Flüchtlinge aufnehmen, die zu uns kommen, aus Syrien, aus dem Irak, Afghanistan, Eritrea? Haben wir nicht selbst genügend Probleme, die wir bekämpfen müssen? Ich glaube, an Geld mangelt es uns nicht. Es mangelt uns auch nicht an Platz. Es mangelt gewiss ein bisschen an Organisation, aber noch viel mehr an der Grundhaltung, an dem Willen, der Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, anzunehmen, so wie wir es gerade gesungen haben. Und dann kommt da die Meldung in den letzten Tagen, dass syrische Flüchtlinge nicht mehr das Dublin-Verfahren fürchten müssen, also dass sie nicht wieder zurückgeschickt werden in das erste Land, in dem sie in Europa ankommen. Die Syrer lieben uns dafür, das tut uns irgendwie gut. Jetzt sind da mal Leute, die sagen, Deutschland ist ein gutes Land. Aber was ist mit all den anderen Flüchtlingen aus anderen Kriegs- und Armutsländern, denen es wahrscheinlich genauso schlecht geht? Die Frage, warum wir die Syrer bevorzugen, die dürfen Sie sich mal selbst beantworten. Ich habe mir dazu meine Gedanken gemacht. Wir können darüber gerne später ins Gespräch kommen. Meine Frage heute ist es wirklich so einfach zu sagen, wir entscheiden, wer unser Nächster ist und wer nicht? Wem wir die Hilfe zukommen lassen und wem nicht? Müssen wir in diesem ganzen Zusammenhang nicht auch die Frage stellen nach den Waffentransporten, auch aus Deutschland in die Kriegsgebiete? Wollen wir vielleicht politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen unser schlechtes Gewissen damit beruhigen? Darf und müssen wir nicht auch die Frage stellen, wo Europäer oder machen wir es allgemeiner, der Westen Diktaturen in Afrika und anderswo lange Zeit unterstützt haben und nun eigentlich an den Folgen dieser Unterstützung leiden, weil die Menschen, die unter den Diktaturen leiden, nun flüchten aus ihren Ländern? Und auch heute noch, wenn man in die Welt schaut, wenn wir uns informieren, dann werden wir sehen, dass immer noch vom Westen Machthaber weltweit unterstützt werden, die nicht demokratisch regieren und die Menschenrechte verletzen. Warum tut der Westen das? Ganz einfach, weil er seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Wer ist mein Nächster? So fragen wir ganz neu. So fragen Politiker, Stars melden sich zu Wort, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, auch Arbeitslose fragen sich das vielleicht nicht die Frage, wer ist mein Nächster, aber wie nah darf mir der Nächste kommen? Und die Antwort bleibt immer dieselbe, nämlich die, die Jesus einst gegeben hat. Dein Nächster ist der, dem du zum Nächsten wirst, indem du barmherzig an ihm handelst. Oder mit den Worten von einem deutschen christlichen Mystiker aus dem 13. Jahrhundert, lange her und doch brandaktuell: Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenüber sitzt. Das wichtigste Werk ist stets die Liebe. Das ist genau das, was der Samariter in dem Gleichnis getan hat. Die gegenwärtige Stunde, er begegnet dem Verletzten. Dieser Verletzte in dem Augenblick ist der wichtigste Mensch. Er sieht, er kann ihm helfen und er hilft ihm aus Liebe und Barmherzigkeit. Wenn wir alle das wirklich so leben würden, Tag für Tag, ich denke, wir alle wären dem Reich Gottes ein großes Stück näher. Denn darum geht es letztlich, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, beziehungsweise wenn er Menschen begegnet. Wir können das in den Evangelien immer wieder lesen. In der Begegnung mit Jesus wird das Reich Gottes sichtbar. Da gelten keine Äußerlichkeiten mehr. Nicht, ob wir schuldig geworden sind, nicht, ob wir ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft, nicht, ob wir reich sind oder arm, ob wir zu dem auserwählten Volk dazugehören oder nicht, welche Nationalität wir haben. Jesus hebt immer wieder die Grenzen und Mauern durch politische, nationale, kultische und religiöse Unterschiede auf. Da regiert nicht der Hass, der immer wieder zu Trennung führt, sondern da regiert die Liebe, die annimmt und vergibt, die barmherzig ist und mitleidet und das ihr Mögliche tut. Das war der gesellschaftliche Blick auf dieses Thema. Aber jetzt kommen wir zu dem ganz praktischen, zu der ganz praktischen Umsetzung in unserem Alltagsleben. Das, was von uns abverlangt wird, wenn wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hören. Jesus verändert die Fragestellung von, wer ist mein Nächster? Denn da schauen wir sozusagen auf den anderen. Das ist die nächste Folie. Und er ändert diese Fragestellung und fragt am Ende des Gleichnisses, wer ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden? Also wem wirst du zum Nächsten? Er lenkt den Blick auf uns selbst. Was kann ich tun? Und als der Schriftgelehrte richtig antwortet, der barmherzig war, hat als Nächster gehandelt, fordert Jesus ihn und damit auch uns als Leser heute heraus, so gehe hin und handle genauso. Auf unsere heutige Zeit übertragen würde das dann heißen, hilf dem, dem du begegnest, also der Mensch, der jetzt in deinem Augenblick, in deiner Gegenwart wichtig ist, der in Not ist und dem du helfen kannst. Das ist das, was der Samariter getan hat. Und ich möchte jetzt im zweiten Teil der Predigt das in drei Sätze aufteilen, in diese drei Teilsätze. Erstens, hilf dem, dem du begegnest. Denn jeder dieser Teilsätze bringt eine kleine Schwierigkeit mit sich, einen Anspruch, eine Herausforderung, aber auch einen Zuspruch. Hilf dem, dem du begegnest. Also der, mit dem du unmittelbar zu tun hast. Da wir heute durch das Internet und das Fernsehen mit der Not der ganzen Welt konfrontiert werden, fühlen wir uns oft auch verantwortlich, die Not der ganzen Welt zu lindern. Manch einem fällt es leicht, Hunderte von Euro monatlich oder jährlich an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Aber wenn er dem Ausländer begegnet, der seit Neuestem in seiner Straße wohnt, dann senkt er den Kopf, weil er nicht weiß, wie soll ich mit dem umgehen, soll ich den grüßen, was wird daraus, wenn ich das tue. Die Nächstenliebe nur auf die Ferne und anonym zu praktizieren, mag das eigene Gewissen beruhigen, mag auch Gutes bringen, aber ich glaube nicht, dass es die praktizierte Nächstenliebe und Barmherzigkeit ist, von der Jesus spricht. Es geht zuallererst um die Mitmenschen in deinem engsten Umfeld, in deinem täglichen Umfeld. Konzentriere dich zunächst auf diese Menschen. Schau näher hin. Wage, unbequeme Fragen zu stellen. Wage, über deinen eigenen Schatten zu springen, deine Ängste zu überwinden. Wage, doch mal zum Essen einzuladen. Wenn du dann noch Kapazitäten und Geld hast, Menschen in der weiten Welt zu helfen, das ist super. Aber umgekehrt und ohne den persönlichen Bezug vor Ort ist die ganze Spenderei meiner Meinung nach Augenwischerei. Das heißt, der Anspruch und die Herausforderung ist, lerne deine Umgebung besser wahrzunehmen und in Begegnungen vor Ort zu investieren. Und der Zuspruch von Gottes Seite ist der, dass Jesus Christus selbst mit dir geht und dich mit seinen Augen leiten wird. Vertrau darauf, dass Gott dich mit seinen Augen leitet in die Beziehungen, wo du zur Hilfe werden kannst, wo du barmherzig werden kannst. So wie es im Psalm 32 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Zweitens, hilf dem, der in Not ist. Nicht jede Not, die uns begegnet, ist echte Not. Auch das ist eine Herausforderung in unserer Zeit. Oft wird das Mitleid der Menschen missbraucht, wenn Menschen auf der Straße oder an Haustüren betteln und dann vielleicht das Geld jemandem weitergeben, der sich an dem Mitleid dumm und dämlich verdient. Auch in vielen Organisationen, die Gutes tun, fließt das meiste des Geldes mittlerweile in die Verwaltung und Organisation. Die Frage ist, wenn ich Menschen begegne, wie groß ist die Not wirklich? Ein Mann in meiner alten Heimat, es war ein Dorf mit 1400 Einwohnern, der klingelte kurz nachdem wir dahin gezogen waren, ich war noch nicht lange dort, an meiner Tür. Er erzählte mir eine lange Geschichte und dass er Geld bräuchte. Ich habe gemerkt, dass er ein bisschen Alkohol getrunken hatte oder ich war mir nicht ganz sicher, was die Geschichte anging. Ich war freundlich zu ihm und habe ihm aber kein Geld gegeben. Später stellte sich heraus, dass es ein dorfbekannter Alkoholiker war. Und wir sind uns natürlich noch oft begegnet, besonders in dem kleinen Tante-Emma-Laden, der direkt neben dem Pfarrhaus war. Und da haben wir oft zusammengesessen. Und ich kann Ihnen sagen, fast jedes Mal, wenn wir zusammensaßen und redeten, hat er sich bei mir entschuldigt, dass er mich angelogen hat. Denn die Geschichte war natürlich ausgedacht. Nicht jeder Geldschein lindert die wahre Not des Menschen. Ich denke, die Gespräche, die wir geführt haben, die Beziehung, die wir aufgebaut haben, waren wichtiger, als es vielleicht der Geldschein gewesen wäre, den ich ihm gegeben hätte. Aber das ist wirklich eine Herausforderung in unseren Tagen, da wachsam zu sein, uns nicht ausnutzen zu lassen und trotzdem dort zu helfen und zu investieren, wo wir wahre Not erkennen können. Hier ist der Anspruch, lerne wahre Not von oberflächlicher oder manipulierter Not zu unterscheiden. Und der Zuspruch ist der, dass auch hier Jesus Christus selbst mit uns geht und uns mit seiner Wahrheit ausrüstet. Jakobus hat es so schön geschrieben, wem es unter euch an Weisheit mangelt, der soll Gott darum bitten, der gibt jedermann gerne, der ihn darum bittet. Aber auch das allein reicht nicht aus. Ich kann erkennen, wenn ich jemanden begegne, ob der wirklich in Not ist, aber dann muss ich auch prüfen, ob ich ihm die Hilfe geben kann, die er braucht. Darum das Dritte, hilf dem, dem du helfen kannst. Werde dir deine eigenen Möglichkeiten, aber eben auch deiner Grenzen bewusst. Manch einer spendet Geld, aber dann reicht das Geld nicht für den eigenen Unterhalt. Am Ende des Monats ist man regelmäßig im Minus, aber gespendet und geholfen wird trotzdem. Man will doch zeigen, dass man Gott vertraut und den Nächsten liebt. Aber auch da stimmt meiner Meinung nach die Reihenfolge nicht, die ich vorhin angesprochen habe. Wer nicht sein eigenes Haus versorgen kann, der sollte sich auch nicht um die Häuser anderer kümmern. Lerne zunächst einmal mit deinem eigenen Geld zu haushalten. Und da kannst du Gott mit hineinnehmen. Bitte Gott darum, mit deinem eigenen Geld gut haushalten zu können, nämlich so, dass es am Ende des Monats noch reicht. Bitte Gott dabei, dir zu helfen, auch Geld zu sparen und Geld zu spenden, aber alles in der richtigen Reihenfolge. Wer im Kleinen treu ist, und das ist das engste Umfeld, die Ehe, die Familie, dem wird Gott auch Großes anvertrauen. Aber wer im Kleinen nicht verantwortungsvoll ist und wer nicht Verantwortung für sich und seine eigene Familie oder sein eigenes Leben übernehmen kann, wie soll der anderen helfen? Oder du siehst die Not eines anderen und willst gerne helfen, aber du bist selbst ausgelastet mit deiner Familie, mit deiner Arbeit. Dann überlege gut, ob du die Kraft und die Fähigkeit hast, dich noch um jemand anderes zu kümmern. Es ist keine Sünde zu sagen, ich kann dir nicht helfen, weil ich das körperlich oder emotional nicht schaffe. Es ist auch keine Sünde in einer Situation, wo du jemanden hilfst, zu sagen, das kann ich für dich tun, aber mehr kann ich leider nicht tun. Wir müssen das lernen, damit unsere Liebe echt und wahr bleibt und nicht aufgesetzt oder zur Last wird. Wird sie nämlich zur Maske oder zur Last, dann ist niemandem wirklich geholfen. Und dann ist sie auch kein Zeugnis für die Liebe Gottes. Deshalb ist der Anspruch hier, lerne dich selbst und deinen eigenen Kräftehaushalt besser kennen und respektiere deine Grenzen. Und der Zuspruch ist der, dass Jesus Christus mit dir geht und dich mit seiner Kraft bevollmächtigt. Du darfst aus seiner Quelle schöpfen. Im 13. Kapitel im Römerbrief heißt es, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Bleib im Gespräch mit Gott, frag ihn, Nutze ich die Kraft, die du mir zugedacht hast? Oder sind da noch Kapazitäten? Oder gehe ich über meine Kraft? Tue ich eigentlich viel zu viel als das, was du mir anvertraut hast? Auch hier denke ich, bin ich mir sicher, glaube ich daran, dass Gott uns Weisheit und Klarheit schenken wird. Nur so funktioniert Nächstenliebe. Was ist also das Fazit? Christliche Nächstenliebe ist, wenn du jemanden hilfst, dem du begegnest, der in Not ist und dem du helfen kannst. Christliche Nächstenliebe heißt nicht, sein schlechtes Gewissen abzubezahlen. Es heißt, die eigenen Grenzen zu überwinden gegenüber dem Fremden und gleichzeitig die eigenen Kräfte, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft anzuerkennen und zu akzeptieren. Christliche Nächstenliebe heißt nicht, sich auf Kosten von Mitleid und Hilfsbereitschaft ausbeuten zu lassen. Christliche Nächstenliebe heißt nicht, für sein Handeln eine Gegenleistung zu erwarten, egal ob von Gott oder von den Menschen oder um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Christliche Nächstenliebe ist die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, ohne etwas dafür zu tun, ohne irgendeine Bedingung zu erfüllen und die wir genauso ohne Bedingung in der Fülle weitergeben an dem, der uns der Nächste ist. Lerne zu lieben um der Liebe willen. Das ist eine Entlastung, aber es ist auch eine Herausforderung. Ich bitte dich, nimm diese Herausforderung an um Jesu Christi willen. Er selbst, Jesus Christus, geht mit dir in deinen Alltag und er wird dich mit seinen Augen leiten, er wird dich mit seiner Weisheit ausstatten und er wird dich mit seiner Kraft bevollmächtigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.